De-Prescribing ist in der aktuellen Situation mit beschränkten Ressourcen essentiell für unser zukünftiges Gesundheitswesen. Bei circa 30-40% der Patienten, die Allopurinol erhalten, kann ich das gefahrlos absetzen.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema De-Prescribing. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Eigentlich alle, die regelmäßig mit Medikamentenplänen zu tun haben, wissen, Polypharmazie ist gang und gäbe, vor allem bei älteren Menschen. Aber Medikamente, die irgendwann einmal sinnvoll waren, können mit der Zeit eher Schaden als Nutzen. Dann ist es wichtig zu verschlanken und hier kann das Konzept des De-Prescribing helfen. Ein strukturierter Ansatz, um unnötige oder potenziell gefährliche Medikamente zu reduzieren oder abzusetzen. Wir sprechen heute darüber, was genau hinter dem Begriff steckt, wie man De-Prescribing sicher und sinnvoll im ärztlichen Alltag umsetzt, welche Leitfaden dabei helfen können und wo typische Herausforderungen liegen. Dafür habe ich heute Dr. Isabel Waltering eingeladen. Sie ist Apothekerin am Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie der Uni Münster und sie ist auch erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Klinische Pharmazie. Frau Dr. Waltering, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, hallo Herr Winghardt, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, über eins meiner absoluten Lieblingsthemen zu sprechen, über De-Prescribing. Und es ist großartig, dass ich diese Gelegenheit hier heute von Ihnen bekomme. Dankeschön.
Sehr gern. Dann lassen Sie uns doch mit den Basics starten. De-Prescribing, was ist das?
Ja, das ist eigentlich schon die schwierigste Frage. Wenn man das übersetzen wollte, müsste man es als Wegverordnung übersetzen. Und das ist natürlich ausgesprochen holprig. Dann wird es häufig gleichgesetzt mit einfach nur absetzen, beenden von Therapien, stoppen von Behandlungen, was es aber nicht trifft. Und man könnte als so eine knackige Definition im Prinzip sagen, dass De-Prescribing ist ein geplanter, mit dem Patienten abgestimmter und überwachter Prozess. Bei dem Arzneimittel, die potenziell unangemessen, schädlich, nicht mehr indiziert oder ohne Nutzen für die aktuelle Therapie sind, schrittweise reduziert oder sicher abgesetzt werden.
Vielleicht schauen wir uns das Konzept mal an sich an. Warum ist das in der Medizin wichtig und warum gewinnt das auch mehr und mehr an Bedeutung?
Das hat zum einen mit der demografischen Entwicklung zu tun. Also Patienten werden halt immer älter. Evidenz für Arzneimitteltherapien in dieser Population ist also wirklich lückenhaft. Patienten werden ja einfach oft nicht in Studien eingeschlossen, wenn sie hochaltrig sind. Aufgrund des Fortschritts der modernen Medizin nimmt natürlich auch die Anzahl der verordneten Medikamente deutlich zu. Wenn wir also Richtung Herzinsuffizienz mal gucken, wo sind wir damals gestartet? Beta-Blocker und RAS-Hämmer. Jetzt sind wir schon bei den Fab-4. Und wenn man es wirklich richtig toll und gut machen würde, dann wäre man bei den glorreichen 7 tatsächlich angekommen für eine einzige Erkrankung. Dann sind wir sofort schon im Bereich der Polymedikation. Und es ist halt so, dass im Laufe des Alterungsprozesses Patienten sich natürlich auch verändern. Wir verändern uns alle. Unsere Nierenfunktion nimmt ab, unsere Leberfunktion verändert sich. Und dann kann es passieren, dass ein Arzneimittel, was in jungen Jahren sehr gut und sehr nützlich war, plötzlich sich verändert. Wir haben Therapien, die waren früher mal lebensverlängernd. Wenn ich hochalt bin oder schwer krank bin, dann will ich vielleicht gar keine Lebensverlängerung mehr haben, sondern möchte überwiegend Lebensqualität haben. Und Lebensqualität kann bedeuten, Arzneimittel abzusetzen, die für mich Nebenwirkungen haben, die mein Therapieregime verkomplizieren, die Tablettenlast erhöhen und all diese Dinge. Und dann verändern sich Therapien über die Zeit, die dann aber häufig einfach nicht mehr angepasst werden. Das ist halt drin, es war gut und man möchte dem Patienten auch nichts wegnehmen.
Das heißt, wir haben eine andere Zielsetzung. Jetzt haben Sie gerade eben noch den Begriff Polymedikation genannt. Vielleicht können wir den auch zu Beginn nochmal definieren.
Ja, also die WHO definiert Polymedikation ja als die Anwendung von mehr als 5 Arzneistoffen regelmäßig. In der Literatur findet man Hinweise, die auch sagen, es ist ab 3 schon. Und im Bereich De-Prescribing gibt es so gewisse Tendenzen, dass man sagt, na ja, Polymedikation mag vielleicht auch erst ab 10 Arzneistoffen beginnen. Also auch das ist nicht ganz eindeutig. Sagen wir mal, landläufig hat sich aber so 5 Arzneimittel etabliert.
Also wenn ich da an die Innere denke, gerade die hochbetagten Patientinnen und Patienten, die haben ja eigentlich immer mehr als 5 Medikamente in der Kurve.
Also wir wissen es zum Beispiel aus einem Projekt aus Nordrhein-Westfalen in Alten- und Pflegeheimen, dass da der durchschnittliche Patient 9 plus minus 4 Arzneimittel in der Dauermedikation hat. Und dann kommen dann nochmal ungefähr 4 in der Bedarfsmedikation dazu. Es ist so, dass bei den sehr hochaltrigen Patienten schon durchaus die Verordnungszahl ein bisschen abnimmt, aber nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und mein absoluter Favorit hatte mal irgendwann 34 verschiedene Arzneistoffe. Das ist auch in den letzten Jahren noch nicht wieder getoppt worden.
Das ist natürlich auch ein Wort. Sind das dann nur die verschriebenen Medikamente oder kommen diese frei verkäuflichen OTC, Over-the-Counter-Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel und so weiter noch dazu?
Die sind noch on top. Also die kommen zum Teil noch mit dazu. Das ist ein echt großes Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Viele OTC, die Patienten nehmen, sind tatsächlich im Alter unangemessen oder passen nicht zu den Erkrankungen. Wenn wir hier ganz vorne an die NSAR zum Beispiel denken. Also unsere NSAR können Blutungsneigung verursachen, da interagieren sie mit Thrombozyten, Aggregationshemmer und Antikoagulantien. Viel häufiger sehen wir das mit den Antihypertensiva und der berühmte Triple Whammy, der Dreifachhammer auf die Niere, wenn sie einen RAS-Hemmer, ein Diuretikum und ein saures NSAR zusammengeben, können sie der Niere sozusagen schön die Luft abschnüren und dann crasht die dann unter Umständen irgendwann. Wir haben OTC-Arzneimittel im Bereich der Schlafmittel, kommen auch häufig immer mal wieder vor, dass selbstgekaufte Mittelchen mit den schönen harmlosen Namen wie Schlafsterne oder so gekauft werden. Die sind kurzfristig vielleicht in Ordnung, aber auch die sind anticholinerg. Die machen Veränderung der Kognition, die machen Veränderung Mundtrockenheit, Verstopfung, Augentrockenheit und die machen auch häufig dann in diesem Bereich Probleme mit dem Herzrhythmus. Wir haben pflanzliche Präparate. Also in Deutschland sind ja die pflanzlichen Präparate eigentlich super kontrolliert, wenn Sie die in der Apotheke kaufen. Ganz vorne ist aber Johanniskraut zum Beispiel. Ne? Pflanzlich ist harmlos. Strychnine ist auch pflanzlich. Das ist bei weitem nicht harmlos. Aber das macht Interaktionen mit so vielen Arzneistoffen und baut sie einfach schneller ab, macht sie wirkungslos. Wenn wir dann Sachen wie Cyclosporin, Tacrolimus oder so denken, wo es bis hin zu Transplantatabstoßungen kommen kann. Also Selbstmedikation muss wirklich sehr sorgfältig bedacht werden. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich so, dass Selbstmedikation dann häufig auch eingesetzt wird, um Nebenwirkungen der verordneten Arzneimittel zu behandeln. Dass es schon fast sogenannte Verordnungskaskaden sind. Also da muss genau geguckt werden, da muss man sehr vorsichtig sein. In der Apotheke versucht man das, wenn man den Patienten gespeichert hat, weil da würden wir eine Meldung kriegen. Aber wenn sie Nahrungsergänzungsmittel haben, da sind wir raus. Und wenn die dann von freundlichen Angehörigen besorgt werden, ja, da hat keiner eine Kontrolle drüber. Und das ist ein ganz weites Feld.
Da ist also auf jeden Fall Vorsicht geboten. So, jetzt haben wir schon gehört, es ist ein Prozess, das De-Prescribing. Es ist abgestimmt mit den Patientinnen und Patienten. Es ist geplant, es ist überwacht und es werden potenziell inadäquate Medikamente schrittweise reduziert oder abgesetzt. Ich würde mich gerne nochmal diesen Begriff potenziell inadäquate Medikamente nähern. Kurz PIMS. Was sind das für Medikamente?
Das sind potenziell inadäquate Medikamente mit Wirkstoffen, die für ältere Menschen möglicherweise ungeeignet sind und vermieden werden sollen.
Okay, also dieser Begriff bezieht sich dann ganz klar aufs Alter.
Der bezieht sich ganz klar aufs Alter, wobei Sie haben Patienten, die sind 91 und die sind fett. Sie haben Patienten, die sind 71 und die sind gebrechlich und frail. Also da muss man ein bisschen differenzieren und natürlich ist es auch nicht so, der Patient hat seinen 65. Geburtstag gefeiert und sind plötzlich alle Medikamente, die da auf der Liste stehen, plötzlich für ihn unangemessen. Also PIMS ist schön, dass wir die Listen haben, aber man muss durchaus auch differenzieren dabei. aber sie sind ein Problem.
Es gibt Listen, die PIMS aufführen, zum Beispiel Start, Stopp oder Priskus. Ich setze euch da ein paar Links in die Shownotes. Was sind das für Listen? Wie sehen die aus? Wie helfen die mir im Alltag?
Also die machen verschiedene Ansätze. Priskus hat eine Liste von Arzneistoffen unterteilt in verschiedene Indikationen und hat ein Expertengremium im Rahmen einer Delphi-Befragung im Prinzip so Werte festgelegt, ab wann ist es ungünstig. Und Priskus hat den großen Vorteil, dass es auch Alternativen anbietet und Monitoring-Vorschläge macht, wenn ich dieses Medikament nicht absetzen kann oder die Alternative aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Wenn Sie Start-Stopp nehmen, was Sie angesprochen haben, da haben wir zwei verschiedene. Das sind Arzneimittel, die entweder abgesetzt werden sollten im Alter oder die sinnvollerweise im Alter gestartet werden. Und bei der Vorteilliste ist es so, dass man bezogen nach Indikationsgebieten ganz klar nochmal dann in A, B, C, D die verschiedene Eignung dieser Medikamente dann einteilt. A ist halt top und D sollte möglichst vermieden werden.
Vielleicht machen wir es einfach mal konkret und schauen in eine Liste rein, sagen wir Priskus. Was steht dann da drin?
Also es ist tatsächlich so, dass wir bei Priskus ja inzwischen eine ganze Reihe Arzneimittel mehr haben. Die ist ja 2022 aktualisiert worden und damals waren es 83 Arzneistoffe, jetzt sind es über 100. Und meine Lieblings-PIMS letztendlich sind die aus dem urologischen Bereich, weil da haben wir wirklich auch Alternativen, da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Zum Beispiel finden wir viele Mittel, die eingesetzt werden gegen Inkontinenz. Und was doch recht häufig verordnet wird, ist zum Beispiel das Oxybutynin. Das Oxybutynin ist wirklich extrem anticholinerg oder stark anticholinerg. Es macht Mundtrockenheit, es macht Verstopfung, es macht Augentrockenheit. Es kann EKG-Veränderungen machen, es kann kognitive Einschränkungen machen. Und die tatsächliche Therapieempfehlung hier ist halt nicht pharmakologisch zu arbeiten, weil man auch festgestellt hat, dass im Alter bei Inkontinenz die Wirksamkeit dieser Substanzgruppe dann auch letztendlich weniger wird. Und es gibt dazu keine wirkliche Alternative, aber das Trospium ist nicht unbedingt so anticholinerg, weil es weniger ZNS-Nebenwirkungen hat. Es ist das einzige Präparat, was geladen ist als sogenannte quaterne Ammoniumverbindung und üblicherweise nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Wir wissen natürlich, dass auch die im Alter sich verändert und das Trospium dann da auch schon mal reingehen kann. Aber die Gefahr zum Beispiel von ZNS-Veränderungen und kognitiven Beeinträchtigungen ist bei Trospium nicht so hoch. Auch das Fesoterodin wird unter Umständen nochmal empfohlen, aber nicht bei Priskus. Priskus sagt ganz klar, wir möchten in erster Linie hier auf nicht pharmakologische Maßnahmen tatsächlich umstellen.
Jetzt haben Sie einige Präparate schon angesprochen. Wer Amboss häufiger nutzt, weiß das schon. Wir haben die vollständige IFAB-Arzneimitteldatenbank bei Amboss drin. Da seht ihr dann konkrete Diagnostik- und Therapieempfehlungen. Wir haben über die IFAB auch noch zahlreiche weitere Zusatzinformationen hinaus. Auch sowas, was Sie gerade beim Trospium angesprochen haben, das haben wir auch bei Amboss drin. Also schaut da gerne mal rein. Das ist im Alltag absolut praktisch und bündelt das gesamte Wissen. So, jetzt habe ich heute die Chance, mit einer Apothekerin zu sprechen. Das heißt, mal einen Blick von etwas außerhalb des ärztlichen Systems zu bekommen. Was würden Sie denn sagen? Wie gut läuft das mit dem Deprescribing?
Es geht so.
Okay, sehr diplomatisch. So schlimm, ja.
Ja, aber weil ich einfach auch die Probleme sehe und die Schwierigkeiten sehe. Und wirklich, das ist ein Minenfeld, Deprescribing. Und wenn man sich dann die äußere Situation mit Arbeitsüberlastung, fehlendem Personal und allem anschaut, kann man dann niemanden einen Vorwurf machen. Also es wäre schön, wenn wir diesen Prozess anstoßen könnten. Alle Studien, die das untersucht haben, haben gezeigt, dass Deprescribing nur im interprofessionellen Team funktioniert. Und da sind jetzt nicht Ärzte, Hausärzte und Fachärzte gemeint, sondern da sind tatsächlich die Ärzte, die Apotheker, die Pflege und natürlich auch die Patienten, die jetzt natürlich im Mittelpunkt stehen, aber nicht zu dem Team drumherum sozusagen gehören. Es können auch Ernährungsberater, Physiotherapeuten durchaus auch alle noch eine Rolle spielen in diesem Prozess. Logopäden und so weiter. Wir brauchen gut funktionierende Kommunikation, Austausch und wir brauchen eine gut verfügbare Datenlage, auf die wir alle zugreifen können. Also prinzipiell brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend die EPA, um diesen Prozess halt wirklich sicher durchführen zu können.
Zur EPA haben wir auch eine eigene Podcast-Episode, Link in den Shownotes. Gibt es denn spezielle Patientengruppen oder vielleicht auch Lebensereignisse, sowas wie ein Umzug ins Heim oder ein Sturz oder so etwas, wo ich generell immer an De-Prescribing denken sollte?
Also generell sind es die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Das ist eine super Gruppe, weil die laufen einem auch nicht weg. Und wir haben tatsächlich auch immer die Pflege als kompetenten Ansprechpartner vor Ort, die ja den Bewohner jeden Tag sehen. Also die Pflege ist sozusagen unsere Augen und Ohren für die Mediziner und für die Pharmazeuten, die dann fachlichen Input geben können, Sachen schon mal einordnen können. Das ist vom Setting her einfach optimal, um De-Prescribing zu starten. Und das sind auch die Patienten, die tatsächlich ganz besonders profitieren. Auf der anderen Seite, es ist nicht immer nur das alte Klientel. Polymedikation sehen wir natürlich auch in anderen Bereichen. Und da sind onkologische Patienten zu nennen. Da sind transplantierte Patienten zu nennen. Da sind Patienten mit HIV-Erkrankungen auch zu nennen. Und da sind zum Teil auch Dialysepatienten mit dabei. Und auch für diese Patientengruppen gibt es Studien, die einen Vorteil für De-Prescribing benennen.
Also da denken Sie als Apothekerin dann sofort, Klick, De-Prescribing, vielleicht kann ich hier was absetzen oder reduzieren.
Ich denke bei jedem Polymedikationspatienten an De-Prescribing. Wobei mir dann auch die pharmazeutischen oder die Apothekerkollegen immer vorwerfen und sagen, ey, sag mal, du willst die ganzen Medikamente absetzen. Womit sollen wir denn noch unser Geld verdienen? Das kommt natürlich auch dazu. Aber prinzipiell diese Gruppe zwischen Ethik und Monetik und dass wir einfach sagen, es geht aber um unseren Patienten und da ist das Geld nicht wichtig. Und der wird dann natürlich auch konstant bei uns bleiben, weil er sich einfach gut aufgehoben fühlt. Also von daher denke ich, das ist dann so plus minus null tatsächlich. Aber der Gewinn für die Gesellschaft und für mich als Person, berufliche Befriedigung, kommt da ja auch noch mit dazu. Der ist immens.
Okay, Sie denken also immer an De-Prescribing. Sie haben aber auch ein paar spezielle Gruppen genannt. Dialysepatientinnen und Patienten, onkologische. Sie haben angesprochen bei transplantierten Personen, bei Leuten im Heim. Gibt es denn sowas wie Medikamente, wo Sie automatisch an De-Prescribing denken?
Ja, also da gibt es so ein paar übliche Verdächtige. Prinzipiell PPI sind tatsächlich noch ein Problem. Ich habe jetzt gestern noch mal ganz aktuell eine Studie gelesen, wo jemand also europaweit sagt, 50-80% der PPI-Verordnungen sind unnötig. Also, da finde ich schon eine ziemliche Hausnummer, aber vielleicht bleiben wir beim unteren Ende so circa die untere Hälfte. Und es ist vielleicht nicht immer auch das PPI selber an sich, dass wir ihn komplett rausnehmen müssen. Aber wenn ich diese ganzen Pantoprazol 40 Milligramm Verordnungen sehe, die dann als Schutz zum Beispiel gegen gastrointestinale Blutungen bei einer Kombi aus ASS und einem AN100 und SSRI oder sowas oder Glukokortikoiden eingesetzt werden. Es ist ganz klar und wurde ganz klar gezeigt, dass die üblicherweise halbe Dosis reicht. Und wenn Sie mal in die Packungsbeilagen zum Beispiel über Pantoprazol gucken, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe alle Pantoprazol 40 Präparate durchgeguckt, die es auf dem deutschen Markt gibt. Kein einziges hat eine Zulassung zur Prophylaxe von gastrointestinellen Blutungen unter NSAID-Therapie zum Beispiel. Das heißt, die werden alle off-label verordnet, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und 20 Milligramm reichen. Und PPI führen unter Umständen zu mehr Hüftfrakturen, zu mehr Pneumonien, C. diff-Erkrankungen, interstitiellen Nephritiden. Also die sind nicht harmlos. Sie machen Magnesiummangel, sie machen einen B12-Mangel in dieser Alterskohorte. Fatale Folgen. Deshalb, das wären so meine ersten.
ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat ja immer noch schon das Gefühl, PPI, ach komm, die machen nicht viel. Und auch wenn sie jetzt sagen, das ist off-label, die als Blutungsprophylaxe einzusetzen, man kann sich ja den Wirkmechanismus gut herleiten und sagen, okay, ich verordne das und dann kriege ich das vom Tisch.
Ja, aber sie sind nicht harmlos. Also wir sehen wirklich viele Patienten mit Magnesiummangel. Wir sehen viele mit B12-Mangel. Wir sehen das Problem mit Osteoporose. Und wir müssen jetzt auch noch weiterdenken. Wir haben viele Resorptionsprobleme, wenn wir den pH-Wert im Magen hochfahren. Das heißt, sie können eigentlich kein normales Calciumcarbonat verwenden. Sie müssen ein Calciumcitrat geben, wenn sie gerne Calcium substituieren möchten, wenn es notwendig ist in Situationen bei der osteoporotischen Therapie. Manche Antimykotika werden so gut wie gar nicht resorbiert. Bei anderen Mitteln müssen sie dazu greifen, dass sie es dann mit Cola einnehmen. Also es muss nicht sein, dass man sie komplett absetzt, aber vielleicht eine Dosisreduktion wäre schon schön. Und man muss sich auch immer überlegen, wenn man die Dinger einmal lange genug drin hat, dann kriege ich die nicht ohne weiteres wieder raus. Ich muss sie ja ausschleichen. Und je länger ich sie genommen habe, desto langsamer geht nur dieser Ausschleichprozess. Und wenn ich ehrlich bin, bei einem dementen Patienten, der auch nicht mehr wirklich mitarbeiten kann und der mir sagen kann, oh, jetzt habe ich aber doch wieder Reflux oder ich habe gerade wieder Magenschmerzen oder so, na, dem kann ich das nicht mehr absetzen.
Okay, bei PPI immer an Deprescribing denken. Vielleicht geht da was runter oder ganz raus. Ich denke, das dürfte jetzt auch das Präparat sein, das die meisten da spontan genannt hätten. Gibt es denn noch weitere übliche Verdächtige?
Gichtpräparate. Das Allopurinol, das ist halt auch so ein Kandidat. Also es ist wohlmeinend angesetzt und gesagt, wir haben hohe Harnsäurewerte. Ein Patient hat noch nie einen Gichtanfall gehabt. Also ich therapiere Patienten und keine Laborwerte. Und dann sind die drin und dann gehen die nicht wieder raus. Oder wenn ein Patient lange Zeit nach einem Gichtanfall und die Werte sind in einem guten Bereich, das hat sich alles gut eingespielt, und dann kann ich das auch irgendwann wieder rausnehmen. Klar, wenn ich Tophi habe und die müssen aufgelöst werden und das ist alles keine Frage, das ist kein so One-Size-Fits-All-Ansatz. Aber bei circa 30-40% der Patienten, die Allopurinol erhalten, kann ich das gefahrlos absetzen.
Das sind ja irre Zahlen, auch bei dem PPI, was Sie vorhin gesagt haben, 50-80%.
Ja, es ist tatsächlich so und das hat natürlich dann Einspareffekte und auf der anderen Seite ist es so, ich verschlanke Therapie und erhöhe damit die Adhärenz.
Ich finde das gerade ganz gut und praxisrelevant, die einzelnen Medikamentengruppen durchzugehen. Was haben Sie noch in petto?
Hyperlipidämie, auch da Statine ist jetzt eine Frage, kann ich die absetzen, gefahrlos im hohen Alter? Das ist bei der Primärprophylaxe bei einer ganzen Reihe von Patienten gut möglich. Und die Zahlen der Sterblichkeit an kardiovaskulären Ereignissen ist dann in der Gruppe derjenigen, die das Statin abgesetzt hatten, mit denen, die ein Statin behalten haben, nicht unterschiedlich. Also das ist ja immer so diese Angst, ne? Ja, und wenn der jetzt einen Schlaganfall bekommt, dann hätte er unter Statin wahrscheinlich genauso bekommen oder einen Herzinfarkt. In der Sekundärprophylaxe ist das was vollkommen anderes. Das sind die Schlaganfallpatienten, das sind die Myokardpatienten, das sind die chronisches Koronarsyndrom-Patienten und so weiter. Da ist der Nutzen von Statinen auch im hohen Alter tatsächlich belegt, obwohl die Frage ist, ob ich bei einem 85-Jährigen so etwas nochmal neu ansetzen sollte, weil ich muss ja mindestens 5-10 Jahre Therapien, um den Nutzen zu sehen. Aber es ist auch die ASS 100 in der Primärprophylaxe. Also wie viele Patienten bekommen oder haben in der Vergangenheit ASS 100 bekommen, weil sie Hypertonus haben? Der Nutzen ist auf jeden Fall deutlich geringer als das Risiko für eine gastrointestinale Blutung. Je älter man wird, desto höher steigt dieses Risiko. ASS 100 in der Primärprophylaxe sollte es nur noch in ganz, ganz wenigen seltenen Fällen geben.
Okay, also ich bin jetzt schon mal misstrauisch, immer bei PPI, bei Allopurinol, bei ASS. Wo sollte ich noch misstrauisch werden und vielleicht einen Deprescribing-Prozess anstoßen?
Mittel gegen Osteoporose könnten auch klassische Deprescribing-Therapeutika sein. So Alendronsäure, Resedronsäure nach 5 Jahren, nach 7 Jahren, wenn die T-Werte entsprechend in Ordnung sind, da kann man auf jeden Fall schon mal wieder auch eine Pause einlegen und die wieder absetzen. weil gerade die ja von der Anwendung her wirklich nicht besonders schön sind. Also die meisten Tabletten haben mindestens so 1 Zentimeter im Durchmesser. Das heißt, sie sind schwer zu schlucken. Dann müssen sie ausschließlich Leitungswasser, müssen sie 30 Minuten danach aufrecht bleiben und so weiter. Alendronsäure greift zusätzlich noch in den Mevalonat-Stoffwechsel ein, den wir für Schutzfaktoren im Ösophagus brauchen. Also Magenbeschwerden, dyspeptische Beschwerden sind da schon fast vorprogrammiert. Ne? Also die sind dann irgendwann auch einfach, kann man sie pausieren oder rausnehmen oder absetzen.
Zollendronsäure muss man ja nur einmal jährlich geben intravenös. Wäre das auch die Prescribing, wenn ich einfach die Einnahmefrequenz reduziere?
Na sicher. Also das wäre es natürlich auch. Ich kann auch sagen, ich gehe vielleicht besser auf ein Denosumab, was ich nur alle 6 Monate unter Umständen geben müsste, was ich auch nicht an die Nierenfunktion anpasse. Aber ich muss natürlich sagen, bei den IV-Bisphosphonaten und auch beim Denosumab darf man nicht vergessen, dass wir schon auch da mal mehr Kiefernekrose sehen. Und gerade beim Denosumab auch immer daran denken müssen, dass wir atypische Frakturen mit dabei haben. Also das ist einfach nicht harmlos. Und wenn ich es nicht vielleicht ganz rausnehmen kann, wäre das nicht vielleicht die bessere Option. Aber Sie haben recht, wenn ich es auf weniger häufig, wäre das auch Deep Prescribing.
Denke ich jetzt an orale Antikoagulantien. Da gibt es ja auch welche, die man zweimal und manche, die man einmal täglich nehmen muss.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Wir haben Antidepressiva und Antipsychotika, die eingesetzt werden. Depressive Episode. Und wie eine Episode, die ist zeitlich begrenzt. Und kann es nicht irgendwann auch nochmal raus. Oder Patienten hatten im Krankenhaus ein postoperatives Delir und werden noch mit Haloperidol-Therapie entlassen oder so. Das muss weg. Das muss dann wieder raus. Das muss dann wieder verschwinden. Oder auch ein Risperidon, wenn ich es ansetze bei Unruhe. Und nach 6 Wochen merke ich aber, es ist echt überhaupt kein Unterschied, ob der das nimmt oder nicht. Da muss ich auch da konsequent sagen, okay, dann bitte auch wieder raus. Und nicht nochmal wieder noch ein Quetiapin obendrauf oder noch irgendwie was dazu, sondern da dann konsequent tatsächlich sagen, okay, das hat jetzt keine Wirkung gezeigt und dann muss es verschwinden. Die ganzen Urologika, wie gesagt, sie werden immer weniger wirksam im Alter gegen Inkontinenz. Und auch da muss man dann manchmal sagen, gut, dann muss es halt raus, weil es bringt dann auch nichts mehr. Und wir haben häufig auch nochmal die Arzneimittel gegen Schlafstörungen. Aber das ist ein Minenfeld und das ist unfassbar schwierig, Setzsubstanzen und Benzos wieder rauszukriegen. Und so ein Entzug, der ist möglich, aber der ist extrem schwierig. Und ganz zum Schluss sind es nochmal die Antihypertensiva, wo ich auch sehe, viele haben, obwohl zum Beispiel Geriater ja jetzt gegen die neuen Werte wettern und sagen, es ist alles viel zu niedrig, auf was die Patienten eingestellt werden sollen. Aber ich sehe immer wieder Patienten, die dann irgendwo bei 110 zu 60 liegen. Und da steigt ja nun die Sterblichkeit bis um das 300-fache an, wenn der Blutdruck zu niedrig ist bei kardiovaskulären Patienten.
Und dann habe ich noch im Ohr Frau Dr. Schübel aus einer Podcast-Episode, die wir hatten zum TSH-Wert in der hausärztlichen Praxis. Da hatte die DGAM sogar eine eigene Leitlinie für geschrieben, weil es da so viele Unsicherheiten gibt und weil da eben so häufig zu lange und zu viel substituiert wird. Ich nehme an, L-Tyrox dürfte auch ein guter Kandidat für die Prescribing sein.
Also wenn man sich jetzt die neueste Empfehlung zum Beispiel von der DGAM zu Choosing Wisely nochmal anschaut, sagt man gerade im Alter steigen TSH-Werte physiologisch an und wir tolerieren bei symptomlosen Patienten TSH-Werte bis zu 10 Units pro Milliliter. Und man weiß auch, dass man häufig Schilddrüsenpräparate im Alter reduzieren oder absetzen kann.
Also da eine klare Hörempfehlung, das machen wir ganz praxisnah in dieser Podcast-Episode. Dann ist man da auch, was den TSH-Wert angeht, immer auf der sicheren Seite. Jetzt haben wir gerade Leitlinien angesprochen. Die haben ja den wunderbaren und praktischen Effekt, dass man genau weiß, was man machen soll. Gibt's denn sowas für Deep Prescribing auch?
Also es gibt keine klassische deutsche Leitlinie, wie der Prozess sozusagen funktioniert. Aber da können wir gleich auch nochmal drüber reden, wie man das wirklich praktisch machen kann. Es gibt Hinweise, wie ich Medikamente absetze und wie ich sie identifizieren kann. Das finde ich einfach ganz schön, weil es gibt eine gewisse Sicherheit für mich selber, wenn ich einen Algorithmus habe, wo ich mal einfach nachschauen kann, wie funktioniert das, wie geht das. Wenn ich Arzneimittel per se schon mal identifiziert habe, gibt es sehr viele englischsprachige Leitlinien. Es gibt ein sehr schöne aus Kanada bei deprescribing.org. Es gibt bei den Australiern was. Es gibt in Neuseeland eine ganze Menge, die für verschiedenste Medikamente Deprescribing-Algorithmen entwickelt haben. Und wir haben ja jetzt auch über die Ergebnisse der Cofrail-Studie 11 Algorithmen von den häufigsten Arzneimitteln, die für ein Deprescribing geeignet sind, bei Patienten mit Frailty. Und da finde ich, das ist gerade für unsere Situation einfach schön, weil es ist frei verfügbar, es ist auf Deutsch, es ist unserer deutschen Situation angepasst. Und das finde ich einfach toll.
Jetzt haben Sie die Cofrail-Studie angesprochen. Was ist das, Cofrail?
Ja, also im Prinzip, Cofrail ist ein Versorgungsforschungsprojekt, das sich mit den Bedürfnissen älterer, aber in eigener Wohnung lebender Patientinnen und Patienten, die gebrechlich sind, sozusagen ein geriatrisches Frailty-Syndrom haben und in die Hausarztpraxis, Patienten, Familie und Pflegedienst sozusagen mit eingebunden sind. Also das ist ein sehr breit aufgestelltes und sehr renoviertes Forscherteam.
Und die haben Algorithmen entwickelt für die Labeling?
Also sagen wir es mal so, es gibt nicht nur Algorithmen. Die Algorithmen sind eingebettet in den ganzen Leitfaden. Das heißt, wie spreche ich Patienten an und wie führe ich das sozusagen durch? Also die haben halt die 11 häufigsten Arzneimittelgruppen, die im Rahmen dieser Studie, der Cofrail Study, identifiziert wurden, die am erfolgreichsten tatsächlich auch dann abgesetzt oder deprescribed werden konnte. Und da haben wir Thrombozyten, Aggregationshemmer, Antikoagulantien, Antihypertensiva, Antidiabetika. Also da haben wir im Prinzip genau die Substanzen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, Antiosteoporotika, die Gichtmittel und so weiter. Und dann wird geguckt, welche Risikofaktoren muss ich bedenken, ob dieses Arzneimittel wirklich ohne weiteres abgesetzt werden kann oder nicht. Und dann steht auch dabei, welche Argumente kann ich Angehörigen und Patienten gegenüber anbringen, warum das abgesetzt werden sollte. Und es ist auch tatsächlich so ein Monitoring mit dabei und welche Gründe kann es geben, dieses Medikament unter Umständen doch wieder anzusetzen. Ja, das heißt nicht nur, weil ich es mal rausgenommen habe, dass es nicht vielleicht doch hinterher wieder reingenommen wird.
Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, ne? Aber es ist ja auch nicht immer so, dass alle Patientinnen und Patienten so begeistert sind, wenn man Medikamente rausnimmt aus der Medikationsliste. Also auch da ist Kommunikation wichtig.
Ja. Was wirklich wichtig ist beim Deprescribing, ist, dass man sich wirklich im ersten Schritt gemeinsam mit dem Patienten hinsetzt oder auch selber vielleicht mal hinsetzt und überlegt, was ist denn überhaupt geeignet, was ist sinnvoll und welches Medikament will ich denn rausnehmen oder welche möchte ich rausnehmen. Und das macht gerade in dieser Patientenpopulation mit Frailty wirklich wenig Sinn, alles auf einmal abzusetzen. Gerade im ambulanten Bereich geht das nicht, sondern sie müssen schrittweise hingehen. Das heißt, sie müssen priorisieren. Sie müssen tatsächlich jetzt überlegen, was ist das erste Medikament, was ich absetze? Als erstes würde man schauen, von welchen Arzneimitteln, die ich absetzen möchte, hat dieser Patient Nebenwirkungen. Weil dann wird auch sofort ein positiver Effekt erfahren und die Bereitschaft, damit weiterzumachen, ist einfach auch viel größer. Und ich steigere damit die Lebensqualität. Und das ist natürlich das, was an erster Stelle stehen sollte. Und dann überlege ich mir, welche Arzneimittel sind ein Problem hinsichtlich Adhärenz. Kann ich verschlanken? Kann ich vereinfachen? Kann ich was rausnehmen? Dosisreduktion oder Reduktion von Einnahmezeitpunkten? Und erst dann würde ich gucken, habe ich ein Medikament drin, was vielleicht gar keine Indikation mehr hat? Brauche ich das nicht mehr? Dann geht's, habe ich was mit fehlender Wirkung? Habe ich irgendwo Verordnungskaskaden? Und dann die allerletzten, die man wirklich rausnehmen würde, sind die, wo ich ein Risiko für Entzugssymptome habe. Weil da wird's richtig schwierig.
Die Medikamente sichten, analytisch nachdenken, überlegen, was kann man rausnehmen, was kann man streichen, was kann man zusammenführen, reduzieren. Dann auch noch mit den Betroffenen sprechen, das Kommunizieren, auch das kostet Zeit. Und jetzt haben wir das Problem für Privatversicherte, kann man das abrechnen? Für Kassenversicherte gibt es keine eigene Abrechnungsziffer.
Das ist das ganz große Problem beim Deprescribing. Absetzen und verschlanken wird nicht belohnt, sondern prinzipiell ja sogar eher noch bestraft, wenn ich Medikamente reduziere. Und wenn Sie dann diesen Arbeitsaufwand überlegen, der dahinter steckt, dann sage ich auch, ja, also, wann soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Und da hätte ich als kleinen Tipp, was zum Beispiel Einnahmezeitpunkte, Verschlankung, Urwehs, Adhärenzprobleme angeht, bauen Sie doch auf Ihre Apotheke. Weil das sind die Punkte, die wir zum Beispiel in der erweiterten Medikationsberatung durchführen und für die wir auch Geld bekommen. Das heißt, dieser Patient könnte als erstes einmal in der Apotheke aufschlagen, wo Sie einen entsprechend ausgebildeten Apotheker, eine Apothekerin finden. Und die machen sozusagen einmal nochmal eine Erfassung inklusive der gesamten Selbstmedikation, die die Patienten mitbringen, weil die haben wir in der Apotheke häufig gespeichert. Oder wir machen einen Brownbag, da liegt das alles auf dem Tisch.
Brownbag, das steht dafür, wenn die in so einer braunen Tüte dann einfach alles mitnehmen, was sie haben an Medikamenten, ne?
Ja, was sie aktuell anwenden. Das ist kein Hausapothekencheck. Also wo sie jedes Nasenspray und jedes, was weiß ich nicht was, jede Salbe und alles reinpacken. Das, was aktuell mit einer gewissen Regelmäßigkeit angewendet wird, packen sie in eine Tüte und bringen das mit und schmeißen das mal auf den Tisch.
Wie leite ich das in die Wege, dass eine erweiterte Medikationsanalyse durchgeführt wird?
Also Sie könnten eigentlich dem Patienten sagen, gehen Sie mal in die Apotheke und lassen Sie erweiterte Medikationsberatung machen. Was aber viel schöner ist, Sie nehmen einfach ein grünes Rezept und schreiben drauf, erweiterte Medikationsberatung, PDL. Und damit geht der Patient dann in die Apotheke seiner Wahl.
Und was bekomme ich dann zurück? Also was sehe ich dann in der Praxis?
Sie bekommen einen kompletten Bericht, wenn der Patient von der Schweigepflicht entbindet. Und da gehört es dazu, standardmäßig, dass Sie einen Bericht bekommen über das Ergebnis der Medikationsanalyse mit Hinweisen für therapierelevante Probleme, die aufgetreten sind, und einen aktualisierten Medikationsplan, wo die ganzen OTCs auch draufstehen, die der Patient anwendet. Das gehört dazu, das kriegen Sie und das würden wir zum Beispiel per KIM dann an Sie übermitteln.
Seit wann kann man das machen?
Seit Juni 2022. Sie können auch die Inhalatoren zum Beispiel, die Sie verordnen, alle bei uns erklären lassen. Ist kein Problem. Sie können gemeinsam an der Blutdruckeinstellung arbeiten, weil wir auch die standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck machen. Wir bieten das für onkologische Patienten an. Wir bieten das speziell noch über Patienten mit solider Organtransplantation an. Und in dem Bereich Deprescribing kann das unfassbar viel Zeit sparen, wenn wir einfach schon mal die komplette Medikation einmal im Überblick haben. Was macht der Patient damit? Wo hat er Nebenwirkungen? Wo hat er Handhabungsprobleme? Und diese Sachen entweder schon mal ausmerzen, indem wir ihm erklären, wie er was machen soll, oder in den Bericht reinschreiben, also Folgendes finden wir hier.
Es gibt ja durchaus auch Kritik, was zum Beispiel die Zuständigkeiten angeht, die Rollenvermischung. Eine Rolle spielt sicher auch diese fehlende Vergütung eben. Es kann zeitaufwendig sein, dann Stellung zu nehmen, Rückmeldung geben zu müssen. Da gibt es ganz verschiedene Punkte. Ich will die jetzt gar nicht alle aufgreifen. Was natürlich naheliegend ist, ist irgendwie so eine Sorge, ich kenne meine Patientinnen und Patienten, ich weiß das über die seit Jahrzehnten. Ich bin jetzt irgendwie in Sorge, wenn ich das jetzt an eine andere Stelle gebe, dass dann vielleicht sich in ein Therapieregime eingemischt wird oder dann was abgesetzt wird, ohne dass die Gesamtschau betrachtet wird. Muss ich in Sorge sein, dass dann zum Beispiel Medikamente abgesetzt werden?
Man bekommt sozusagen einen Bericht. Also wir formulieren in dem Bericht den Status quo. Was haben wir gefunden? Und wenn wir können, machen wir einen Vorschlag aus unserer Sicht. Aber es werden niemals Medikamente von uns abgesetzt, die verordnet werden. Es werden niemals Therapieregime geändert. Und es wird niemals einem Patienten gesagt, dieses Medikament brauchen Sie nicht mehr.
Nutzen denn das viele Ärztinnen und Ärzte?
Im Gegenteil. Also wir haben immer noch Probleme, es überhaupt durchzusetzen. Und es liegen da so viele Chancen drin, für Patienten und für die Gesellschaft Dinge zu verbessern. Es wäre einfach super schön, wenn das noch ein bisschen mehr Auftrieb bekommen würde. Und vielleicht an dieser Stelle wirklich nutzen Sie so grüne Rezepte und schreiben Sie dem Patienten auf, hier hast du einen neuen Inhalator. Ich habe dir erklärt, wie es geht. Geh damit in die Apotheke und übe das. Das machen wir mit den Patienten. Du hast so viele Medikamente, lass dir da mal einen gescheiten Plan erstellen. Und manchmal kann es sein, dass da eine Empfehlung bei rauskommt, wo sie sagen, nee, das geht aber überhaupt nicht aus den und den Gründen. Aber es sind ja auch also Empfehlungen, ja. Also das ist ihre Entscheidung. Therapiehoheit bleibt immer und ausschließlich beim Arzt. Und das Ergebnis würden wir tatsächlich auch per KIM übermitteln. Beziehungsweise, wenn wir es dem Patienten mitgeben, machen wir es inzwischen nur so in einem verschlossenen, zugeklebten Umschlag, weil wir nicht möchten, dass die Patienten das vorher lesen. Weil ich finde es wichtig, einfach klarzumachen, dass wir uns wirklich bemühen, den Patienten nicht zu verunsichern, sondern dass wir im Sinne des therapierenden Arztes die Medikation mit dem Patienten nochmal durchsprechen.
Vielleicht hört ja die eine oder der andere Kollege zu und denkt sich, Mensch, das probiere ich mal aus. Kann sich ja jeder selbst ein Bild davon machen, wie das in die eigene Arbeit passt und ob das vielleicht eine Option ist, die man ziehen möchte. Ganz unabhängig davon, wenn ich jetzt zuhöre und sagen wir mal, ich wäre jetzt Hausarzt irgendwo und denke mir, Mensch, die Prescribing, das ist vielleicht etwas, das ich häufiger machen möchte. Gibt es da irgendwie Tipps, wie man das am besten in den Arbeitsalltag implementieren kann?
Also es ist wichtig, dass man miteinander redet. Das ist die erste Grundvoraussetzung und dass auch die MFAs über diesen Prozess Bescheid wissen, dass die mit eingebunden ist. Das ist eine ganz wichtige Berufsgruppe, weil da landen Patienten und auch Angehörige ja immer als erstes und die haben auch eine gewisse Filterfunktion. Und das heißt also, das ärztliche Team sollte mitgenommen werden, wenn man überlegt, diese Strukturen aufzubauen. Und dann können Sie in der eigenen Praxis nochmal schauen, wie kann ich vorgehen und wo suche ich mir geeignete Kooperationspartner, die mich da unterstützen, die mir da auch Arbeit abnehmen, wie Sie es mit einer Apotheke machen können, mit der Sie gut zusammenarbeiten. Sie sollten vielleicht, auch wenn es irgendwie geht, mal mit einer gemeinsamen Fallkonferenz starten, damit man weiß, wie die andere Seite so tickt. Man kann auch schauen, ob man berufsübergreifende Decision-Support-Systeme anwendet. Wie ist Ihr KIM-Postfach eingerichtet? Das heißt, sehen Sie Informationen auch von der Apotheke bei Ihnen aufploppen oder landen die irgendwo unter ferner Liefen? Klären Sie Kommunikationswege. Wie möchten Sie informiert werden? Über was möchten Sie informiert werden? Also auch Kompetenzen ganz klar abstecken, damit es da keine Schwierigkeiten gibt. Und dann gemeinsam überlegen, wie man Patienten auch anspricht und wie man den Nutzen erklärt. Na, wenn man nochmal weiterdenkt, könnte man für sich selber tatsächlich auch vielleicht gewisse Ziele formulieren. Wie viele Patienten im Quartal möchte ich gerne ein De-Prescribing anbieten? Oder Sie schauen sich die Leute aus in Ihrer Kartei oder Sie kennen die ja auch und sagen, also ich glaube, das wäre mal ein lohnenswertes Ziel. Und dann überlegt man vielleicht auch, wie kriege ich den dazu, wie spreche ich den an? Haben Sie die Algorithmen vorliegen? Man kann sich im Prinzip so ein ganz kleines Zettelchen machen und es laminieren und dann auf den Schreibtisch legen oder an den Computer und dann nochmal sagen, wie priorisiere ich denn? Also so ganz einfache Hilfsmittel, um mal zu überlegen, wie kann ich das einfach und schnell in meinen Praxisalltag so integrieren, dass es mich nicht großartig überfordert. Und als Tipp, wie gesagt, nehmen Sie bitte Ihr Team mit, dass auch die alle diese Begrifflichkeiten kennen und dass auch Ihre MFAs vorne wirklich das in ihrem Sinne auch mit weiter kommunizieren und mit den Patienten mitreden. Also es ist auch ein Teamansatz mit dabei.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, Mensch, das wäre doch was, aber in der Klinik arbeitet, wann sollte man da an Deep Prescribing denken?
Bei Krankenhausentlassungen. Also wenn wir den Entlassungsprozess haben, wie kann man das sozusagen einen guten Übergang von stationär zu ambulant machen? Das ist super lohnenswert, weil ich glaube, Sie kennen das häufig auch aus dem Klinikalltag. Und auch die Niedergelassenen kennen das. Sie haben Patienten in der Klinik, der ist neu eingestellt worden, da ist ganz viel reduziert worden und das weiß ich nicht was. Und entweder geht der Patient dann nach Hause und zack, alles, was sie abgesetzt haben, ist wieder drin und sie ärgern sich. Vielfach ist es aber so, und das weiß ich von unseren MFAs, weil wir haben das Glück, dass wir echt viel miteinander reden, die sagen, das sind dann die Angehörigen, die im Prinzip dann da das Problem haben. Und die dann wollen, dass bestimmte Medikamente wieder eingesetzt werden.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Häufig ist das ja sehr gewünscht, dass Medikamente reduziert werden. Häufig genug, aber auch gar nicht. Wie gehen Sie denn da vor? Haben Sie da Tipps für ein Gespräch mit Angehörigen, aber auch mit den Patientinnen und Patienten selbst, wenn ein Medikament abgesetzt werden soll?
Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Viel kann man über Nebenwirkungen gehen. Und deshalb ist das auch immer die erste Priorität. Haben wir Arzneimittel, die UAWs verursachen, und können wir die eventuell absetzen oder reduzieren? Und wenn man dann mit einem mal so in den Prozess eingestiegen ist und das hat gut funktioniert, dann kann man auch sehr schnell dann weitere Medikamente ganz gut absetzen. Man weiß auch hier aus relativ aktuellen Untersuchungen, die sagen tatsächlich, 57-97% der Patienten sind bereit, Medikamente abzusetzen, wenn der Doktor das vorschlägt. Also von daher laufen sie bei vielen einfach offene Türen ein. Und wenn man dann den Fokus vielleicht auf Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen setzt oder Adhärenzprobleme, ist das nächste große Feld, dass die Patienten sich überlastet fühlen mit zu vielen Einnahmen, dann haben sie eigentlich schon gewonnen.
Ziemlich große Range, 57-97%. Wenn wir jetzt bei dem niedrigeren Wert bleiben, 57% wären da für zu haben, das heißt ja aber auch 43 wären dafür nicht zu haben. Gibt es denn psychologische oder emotionale Barrieren, die Patientinnen und Patienten daran hindern, Medikamente absetzen zu wollen?
Also es gibt tatsächlich eine unfassbar große Diskordanz bezüglich Priorisierung und Differenzierung von Behandlungsergebnissen und Therapiezielen. Gerade Angehörige haben bei älteren Patienten einfach die falsche Vorstellung, was Arzneimitteltherapie für diese Population noch erreichen kann. Ja, es geht immer noch davon aus, dass man eine Demenz heilen kann, dass man eine Arthrose heilen kann oder dass es dem Patienten plötzlich wieder gut geht und der aufspringt und durch die Lande streift, ein lustiges Liedchen auf den Lippen. Also das sind völlig unrealistische Erwartungshaltungen, die da aufgebaut werden. Das ist ein ganz großes Problem. Und es ist bis heute tatsächlich auch echt noch nicht geklärt, was die beste Methode ist, Patienten auf Deprescribing anzusprechen. Also wir haben noch Forschungslücken, ganz viele in diesem Bereich. Und was natürlich auch immer noch ein Problem ist, ist jetzt diese Frage, jetzt auf einmal, wo ich alt bin, wollen Sie die ganzen Tabletten alle wieder absetzen, die Sie mir vorher seit Jahren verschrieben haben? Bin ich das nicht mehr wert? Ja, also lohnt sich das für die Gesellschaft nicht mehr, mich zu behandeln? Bin ich denen zu teuer geworden? Deshalb wird mir das jetzt weggenommen. Das ist natürlich auch also echt ein Problem, und das kommunikativ gut rüberzubringen, das ist nicht immer so einfach. Und dann wissen wir, dass die Alternative ja vielfach, und das gilt jetzt nicht nur für Deprescribing, sondern für viele Patienten, es ist ja so viel einfacher, eine Tablette zu schlucken, als in meinem Leben etwas zu ändern. Die Bequemlichkeit ist dann auch häufig ein Hemmnis für Deprescribing.
Da mal wieder die Gesprächsführung als ärztliche Kernkompetenz. Wenn ich jetzt offene Türen eingerannt habe oder jemanden überzeugen konnte, wie kann ich denn dann sicherstellen, dass die gut betreut sind in diesem Prozess, die Prescribing?
Gar nicht, wenn man nicht vorher die entsprechenden Strukturen aufgebaut hat. Es ist halt wirklich auch wichtig, wie möchte ich die Patienten, die ich mir dafür ausgesucht habe, dann jetzt auch bei der Stange halten. Das muss von Anfang an auch entsprechend geklärt werden. Das Deep Prescribing bedeutet, dass man vielleicht einmal mehr im Quartal zum Arzt muss, um bestimmte Kontrollen zu machen. Dass man vielleicht zu Hause häufiger bestimmte Sachen kontrolliert, wie Blutdruck, wie das Gewicht, Laufstrecke und solche Sachen. Also Patientenmitarbeit, Angehörigenmitarbeit ist da ganz wichtig. Aber das kann natürlich auch wieder über die lokalen Netzwerke funktionieren, indem man unterschiedliche Ansprechpartner für bestimmte Sachen in die Verantwortung setzt. Man kann, das nutzen unsere Ärzte viel, die Medikationspläne für Reminder, also als Kommunikationsmittel, benutzen. Die EPA wäre natürlich auch immer noch eine Möglichkeit. Wir können auch sozusagen Reminder bei uns programmieren in der Apotheke. Sobald der Patient kommt, ploppt das auf, und dann bitte erinnern an Blutuntersuchung bis spätestens dann und dann. Also das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Wir könnten uns viel enger miteinander verzahnen um insgesamt Therapien und Therapiekontrollen besser funktionieren zu lassen.
Ich bin gespannt, welche Rolle da die EPA spielen wird und wie sich das auch auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundheitswesen insgesamt auswirken wird. Lassen Sie uns nochmal en gros schauen. Worauf kommt es an bei Deprescribing?
Deprescribing funktioniert nur interprofessionell und inzwischen, da hat die Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie und Psychosomatik mal jetzt ganz aktuell in diesem Jahr nachgeschaut, wie häufig sich Hinweise zu Deprescribing in ärztlichen Leitlinien finden. Das wäre natürlich auch ein Ansatz, dass man sagt, wir integrieren diese Ansätze auch direkt in die Leitlinien hinein. Und die haben gesagt, tatsächlich 8 von 20 Leitlinien enthalten da schon Hinweise zum Deprescribing. Das wäre natürlich so als Blick in die Zukunft einfach nochmal eine einfache Möglichkeit, nach und nach diese Dinge zu etablieren. Aber wir brauchen noch viel mehr. Wir brauchen die Clinical Decision Support Systeme, die uns unterstützen. Aber man sollte nicht auf die KI bauen. Keine KI, da bin ich relativ fest von überzeugt, wird es wirklich so individuell machen können, weil da brauchen wir wahnsinnig viele Daten, die wir unserer KI zur Verfügung stellen müssen. Und Deprescribing muss wie Prescribing mit zur Ausbildung gehören. Und zwar in jedem Bereich. Das muss man von Anfang an lernen, dass das dazugehört, dass ich auch mal wieder was absetze. Und wir brauchen Gesundheitssysteme, die ein Absetzen von Medikamenten auch belohnen, und zwar finanziell.
Also einfach eine eigene Deprescribing-Ziffer.
Ja. Also natürlich spart Deprescribing auch Kosten, wenn sie vielleicht im ersten Moment etwas mehr kosten würde, aber nach hinten raus haben sie einfach weniger Kosten.
Ein flammendes Plädoyer. Ich fasse die wichtigsten Infos der heutigen Episode nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Deprescribing ist ein geplanter Prozess, den wir mit Patientinnen, Patienten und gegebenenfalls ihren Angehörigen abstimmen. Es ist ein überwachter Prozess, bei dem Arzneimittel schrittweise reduziert werden oder abgesetzt, und zwar solche, die potenziell unangemessen sind oder schädlich oder nicht mehr indiziert oder ohne Nutzen für die aktuelle Therapie. Deprescribing ist wichtig, weil unsere Gesellschaft immer älter wird und Polymedikation zunimmt. Es gibt Lebensumstände, die uns automatisch an Deprescribing denken lassen sollten. Zum Beispiel Umzug ins Pflegeheim, Zustand nach Organtransplantation, Dialysepflichtigkeit, Krankenhausentlassungen oder eine onkologische Erkrankung. Es gibt auch Listen wie Start-Stopp, Priskus oder Forta, die potenziell inadäquate Medikamente aufzählen. Bei Frau Dr. Waltering gehen je nach klinischer Konstellation bei folgenden Medikamenten Deprescribing-Überlegungen los. Protonenpumpeninhibitoren, Gichtpräparate, Statine, AS-100, Osteoporose-Medikamente, Antidepressiva, Antipsychotika, Urologika, Antihypertensiva, Schilddrüsenmedikamente oder zum Beispiel Arzneimittel gegen Schlafstörungen. Ein mögliches Vorgehen wäre, zunächst mit den Erkrankten und den Angehörigen besprechen, welche Präparate überhaupt geeignet sind für Deprescribing. Dann priorisieren, als erstes Arzneimittel ins Visier nehmen, die Nebenwirkungen verursachen. Dann schauen, ob man etwas vereinfachen kann, zum Beispiel Dosen reduzieren oder Einnahmezeitpunkte zusammenlegen. Dann Indikationen prüfen, dann Verordnungskaskaden prüfen und erst ganz zum Schluss sollte man an die Medikamente ran, bei denen Entzugssymptome drohen. Dann hat Frau Dr. Waltering auch noch darauf hingewiesen, dass es Apotheken gibt, die erweiterte Medikationsberatungen anbieten. Hier kann man also einen Teil der Arbeit hindelegieren, wenn man das möchte. Frau Dr. Waltering, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, es gibt 3 Dinge, die mir wirklich echt ganz, ganz wichtig sind. Das erste ist, Deprescribing ist nicht einfach, auch wenn das Wort so einfach klingt. Deprescribing ist ausschließlich zum Erfolg verdammt, wenn wir interprofessionell arbeiten. Das ist mir ein wahnsinniges Anliegen. Und Deprescribing ist in der aktuellen Situation mit beschränkten Ressourcen essentiell für unser zukünftiges Gesundheitswesen.
Sagt Dr. Isabel Waltering, Apothekerin am Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie der Uni Münster und erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Klinische Pharmazie. Frau Dr. Waltering, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Dankeschön, Herr Winger. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das ging mir ganz genauso. Danke nochmal. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Amboss noch nicht runtergeladen haben solltet, probiert es doch einfach mal aus. Einen Monat kann man Amboss kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was ist für euch oder nicht. go.amboss.com/amboss-entdecken. Da kommt ihr auf unsere Homepage und dann könnt ihr direkt loslegen, auf dem Handy, auf dem Desktop, ganz wie ihr wollt. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt, wenn ihr auf Abonnieren drückt, wenn ihr Folgen teilt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.